HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich momentan im Abschwung. Sie befindet sich aber nicht in einer breiten und tiefergehenden Rezession.
Wir sind in der Euroliga ganz unten im Wachstum in der Region von Italien.
Alles in allem, anders als vor 10 Jahren, hat die deutsche Wirtschaft ja mit ganz schön Gegenwind zu kämpfen.
Kinder, so ist es mal eben, immer und ewig im Leben.
An den Börsen stabilisieren und erholen sich die Kurse. Dennoch wird weiter sehr genau beobachtet, welche wirtschaftlichen Folgen das Coronavirus haben könnte.
Aber jetzt, hey Mann! Jetzt ist die Wirtschaft dran.
Was die Frage der Investitionen angeht, es gibt einen großen Investitionsbedarf.
Es stimmt auch, dass wir einen enormen Investitionsrückstand haben in Deutschland.
Es ist doch nicht so, dass hier irgendjemand gegen sinnvolle Investitionen wäre.
Es stimmt natürlich, dass die Bundesregierung investiert.
Jetzt ist die Wirtschaft dran. Auf geht's!
Wir haben geackert und gegraben, haben gebunkert wie die Raben, immer wieder aufgerichtet und in einer Tour verzichtet, haben den Ofen abgestellt.
Die Wirtschaft brummt, die Konjunktur hat eine Delle, das Wachstum stagniert, das Ende der Talsohle ist in Sicht. Wer die Wirtschaft nach ihrem Befinden fragt, bekommt oft so viele verschiedene Antworten, dass sie unmöglich alle richtig sein können. Oder macht gerade das die Komplexität des Wirtschaftslebens aus, dass immer auch das Gegenteil zutrifft? Nach dem Motto: zwei Institute, drei Meinungen. Aber was entscheidet eigentlich darüber, wie es der Wirtschaft geht? Da trübt sich ein Geschäftsklima ein, weil befragte Unternehmer trübe in die Zukunft schauen, obwohl doch die Zukunft vielleicht ganz anders sein wird, als die befragten Unternehmer es erwarten. Oder spielen gerade Erwartungen und Stimmungen, spielt Zuversicht oder Pessimismus eine so große Rolle in der Wirtschaft, dass jedes Umfrageergebnis automatisch zu einer self-fulfilling prophecy wird, zu einer Prophezeiung, die sich selbst erfüllt? Und was ist eigentlich mit unserer Stimmung als Verbraucher? Nun, auch dazu gibt es ein regelmäßiges Barometer, den Konsumklimaindex. Gerade heute hat das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK diesen Index veröffentlicht. Und wenn man dieser Studie glaubt, dann sind wir alle in so guter Einkaufslaune wie schon lange nicht mehr, auch wenn Sie und ich das vielleicht noch gar nicht gemerkt haben. Und so stellt sich auch die Frage, was wir Normalsterblichen uns eigentlich kaufen können für eine gute Wirtschaftslage. Wem nutzt sie am Ende, außer den Unternehmen und ihren Beschäftigten? Also Fragen über Fragen an dem Tag, an dem obendrein die Bundesregierung ihr eigenes Bulletin vorgelegt hat, den Jahreswirtschaftsbericht. Der Aufschwung brummt, der Schornstein schwächelt, wie geht's der deutschen Wirtschaft? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wenn wir in den nächsten Minuten meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt zuhören, dann könnten wir durchaus den Eindruck haben, dass ihm der Schädel brummt von all den Meldungen zur Wirtschaftslage, die so tagtäglich auf ihn und uns hereinprasseln.
Kaum zu glauben, die Gewitterwolken über der deutschen Wirtschaft verziehen sich. Die Bundesregierung sieht die Konjunktur im Aufwind und das arbeitende Gewerbe wittert Morgenluft. Gleichwohl springen die Ampeln noch nicht auf grün und selbst dann geht es nicht vorwärts, weil der deutsche Wachstumsmotor zurzeit nur verhalten anspringt. Wirtschaftsprognosen haben für mich immer etwas von Verkehrsfunk oder Wetterbericht. Obwohl ich aufmerksam zuhöre, weiß ich am Ende doch nicht, ob ich heute pünktlich zur Arbeit komme oder auf dem Weg dorthin nass werde. Wirtschaft, das ist ein hochkomplexes System mit unendlich vielen einzelnen Faktoren, die alle aufeinander einwirken. Deshalb gibt es sogenannte Indikatoren, also bestimmte Zahlen, die regelmäßig berechnet und veröffentlicht werden und an denen man angeblich ablesen kann, geht es der deutschen Wirtschaft gut oder schlecht. Aber mal ehrlich, wer blickt bei diesen Kennzahlen eigentlich noch durch? Was hat es zu bedeuten, wenn das BIP zulegt, gleichzeitig der IFO-Index aber nach unten zeigt und der KKI des GfK mal wieder nicht in die Pötte kommt? Deshalb hier mal eine kleine Hilfestellung. Als wichtigster Indikator für die deutsche Wirtschaft gilt der IFO-Geschäftsklima-Index, der vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München erhoben wird. Für den IFO-Index werden Top-Manager befragt, wie sie die Geschäftslage ihres Unternehmens einschätzen, wie sich die Lage zuletzt entwickelt hat und wie sie sich ihrer Meinung nach vermutlich weiterentwickeln wird. Ebenso entscheidend für die Wirtschaft ist neben dem Geschäftsklima auch das Konsumklima. Das misst der KKI, der Konsumklima-Index, erhoben vom größten deutschen Marktforschungsinstitut, der Gesellschaft für Konsumforschung GfK in Nürnberg. Der KKI misst die Stimmung unter den Verbrauchern. Wie hoch ist deren Konsumneigung? Also wie schnell und gerne geben sie Geld aus? Und wie sicher fühlen sich die Verbraucher in ihrem Job und mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland allgemein? Häufig hört man auch das Kürzel BIP oder BIP. Das steht für Bruttoinlandsprodukt und ist einfach gesagt der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres von der deutschen Wirtschaft erzeugt worden sind. Das BIP ist eine grobe Kennzahl, um die Gesundheit der Wirtschaft eines Landes zu messen. Damit verbunden ist auch der Verbraucherpreisindex, VPI. Diese Zahl sagt etwas darüber aus, wie schnell die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen bzw. fallen. Zu guter Letzt ist da noch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, besser bekannt als die 5 Wirtschaftsweisen. Deren Aufgabe ist es, jährlich die Entwicklung der deutschen Wirtschaft zu analysieren und dazu ein Gutachten zu erstellen. Auf dieses Gutachten reagiert die Bundesregierung dann in ihrem jährlichen Bundeswirtschaftsbericht. Alles klar? Falls nicht, dann kommt hier noch meine ganz persönliche Prognose zur wirtschaftlichen Wetterlage. Wolkig mit Aussicht auf Krise, vereinzelt Niederschläge bei Geschäftserwartungen. Achtung, stellenweise kann die Konjunktur anziehen und die Talfahrt der Industrie endet mit unerwartetem Aufschwung.
So versucht der Kollege Thorsten Schweinhardt durchzusteigen durch die zahlreichen und zum Teil verwirrenden Meldungen zur Lage der deutschen Wirtschaft. Wolf Lotter, Mitgründer und heute Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Verwirrung bei Laien wie mir kommt oft dadurch zustande, dass die vielen Wirtschaftsinstitute, die es in Deutschland gibt, auch immer wieder mal zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Woran liegt das vor allem? An verschiedenen methodischen Ansätzen oder an verschiedenen politischen Ausrichtungen?
Ich würde sagen, an beidem, nicht? Es gibt erstens mal unterschiedliche methodische Ansätze, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Ausrichtungen, Weltanschauungen. Ich würde sogar sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, auch schon Präjudizien, die Vorurteile und ein bisschen Schlag in der ganzen Ausrichtung, dass es am Ende so kommt, dass man eigentlich überrascht wäre, wenn man überrascht würde vom Ergebnis. Das geht es auch alten Hasen wie mir so in dem Gewerbe, wobei man die Frage stellen muss, wie viele Leute profitieren eigentlich davon, dass so ein Chaos herrscht. Wir Journalisten auf jeden Fall mal. Wir müssen das ja dann für die Hörer, die Leser und die Seher einordnen. Wir dürfen das ja machen. Also für uns ist es eigentlich ein schönes Geschäft, dass so viel Irritation und so viel Meinungsvielfalt, nennen wir es mal so, herrscht
bei den Studien. Aber es wäre ja kein Zustand, wenn nur Journalisten davon profitieren würden, oder?
Absolut nicht. Es ist letztlich natürlich so, dass in sich selbst diese Ergebnisse eine gewisse Logik haben und natürlich eine Hilfestellung sind. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, nichts davon ist die reine Wahrheit und nichts davon gibt die Wirklichkeit zu 100% wieder. Denn es sind, wie es so schön heißt, Stimmungen, es ist ein Klima, es ist ein momentaner Eindruck, es ist natürlich immer beeinflusst von der Tagespolitik und von anderen Dingen auch, die Unternehmer sind natürlich auch Menschen und Manager sind auch Menschen und haben ihre Ängste und Sorgen und hängen natürlich von so Großwetterlagen, ist die Stimmung eher optimistisch oder eher pessimistisch in anderen Dingen, ziemlich ab. Deshalb kommt es natürlich zu diesen, sagen wir mal, zu diesem breiten Spektrum an Meinungen. Und dagegen hilft eigentlich nur pragmatische Einordnung und der Versuch, sozusagen den Durchblick zu schaffen. Einerseits die Aufgabe der Journalisten, aber andererseits auch natürlich des Bürgers selber.
Wie machen Sie das, diese Einordnung? Wie gehen Sie dabei vor, diese ganzen unterschiedlichen Bewertungen der wirtschaftlichen Lage oder bestimmter Bereiche der wirtschaftlichen Lage für Ihre Leserschaft zu übersetzen und einzuordnen?
Ja, wir haben es insofern immer ein bisschen einfacher, als ein Journalist natürlich immer ein Thema beschreiben, eine Branche, etwa die Automobilbranche. Da ist es ja schon fokussierter, da kann man schon ein bisschen genauer hingucken. Oder die Digitalisierung oder die Frage, wie halten wir es sozusagen jetzt mit der Klimakrise? Was gibt es da an wirtschaftlichen Implikationen? Woran kann man sich orientieren? An welchen Vorschlägen der Politik und ähnlichem mehr? Das ist ja schon Feintuning und dann weiß man ja schon ungefähr auch, wie die Empfehlungen laufen und kann sich dann auch um etwas kümmern, was wahrscheinlich viel, viel wichtiger ist, nämlich um die Ideen, die die Unternehmer tatsächlich haben, um Probleme zu lösen. Und die Bedürfnisse der Menschen selber. Also mit den Leuten reden und fragen, wo der Schuh drückt und was sie wollen, ist immer noch die wichtigste Recherchetätigkeit und klärt wesentlich mehr als 10 Studien auf einmal.
Diese ganzen Studien, die es gibt, sind die vielleicht auch deshalb in dieser Breite und in dieser Anzahl wichtig, weil erst die Summe all dieser Gutachten und Indizes überhaupt ein Gesamtbild möglich macht?
Genau so ist es. Welt und Menschen sind eine sehr verschiedene Geschichte. Das ist sehr vielfältig, das ist sehr bunt. Und deshalb ist etwas, was die Wirklichkeit abbilden will oder wenigstens den Versuch macht, die Wirklichkeit abzubilden, natürlich immer mehrdeutig. Wir gewöhnen uns erst sehr langsam dran. Wir kommen ja aus einer Zeit, Massengesellschaft, wo man eine Antwort auf eine Frage hatte und schön geordnet marschiert ist. Und jetzt kommen wir langsam in eine Kultur hinein, wo wir sehen, dass Unterschiede, Differenz, Diversität sehr, sehr wichtig ist. Und damit lernen wir langsam umzugehen. Das ist eine neue Zeit. Und das sieht natürlich im Übergang immer sehr chaotisch aus.
Wovon es ja bei diesen ganzen Meldungen zur Wirtschaftslage immer wimmelt, sind Zahlen. Und hat der mittlerweile verstorbene Mathematiker Klaus-Peter Ortlieb vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, die herrschende Volkswirtschaftslehre missbrauche die Mathematik, indem sie komplexe ökonomische Vorgänge auf wenige Zahlen reduziere. Er sagt, ökonomische Prozesse würden nicht naturgesetzlich ablaufen, sondern von Menschen gemacht, die Entscheidungsfreiheit hätten. Und deshalb sei es unsinnig, die Wirtschaftsleistung Deutschland zum Beispiel auf eine einzige Zahl zu bringen, auf das Bruttoinlandsprodukt. Wie sehen Sie das als Wirtschaftsjournalist?
Ich stimme da unbedingt zu. Wir sind unterkomplex, was diese Fragen angeht. Wir haben viel zu wenig den Faktor Mensch in diesen ganzen Berechnungen drin. Wir haben viel zu wenig auch die Bereitschaft, auch ein bisschen ins Risiko zu gehen mit diesen Zahlen. Wir glauben der Zahlen. Das ist Zahlenfetischismus. Die Zahl ist überhaupt nichts. Die Zahl ist der Versuch, ein bisschen Einordnung zu schaffen. Aber es kann auch ganz anders laufen. Und ich glaube, dass man da ein bisschen mutiger werden muss. Weg von diesem Sicherheitsdenken auch hier. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir nichts über die Zukunft wissen, weil die erst passiert. Und wenn wir uns sozusagen in die Richtung bewegen, wollen wir große Gewissheit haben. Also wir müssen unseren eigenen Aberglauben mal ein bisschen von uns wegklopfen. Und das würde den Volkswirten auch ganz gut tun.
Eine wirtschaftliche Lage oder Entwicklung lässt sich ja ohne Zahlen auch wahrscheinlich nicht richtig einschätzen. Wie kann man das schaffen, da ein Klima herzustellen, wo die Zahlen nicht überbewertet werden, aber trotzdem gerade so viele Zahlen auf den Markt kommen, wie man braucht?
Indem man immer wieder dazu sagt, es ist eine Orientierung, es ist ein möglicherweise, es ist ein vielleicht, glaubt das nicht, nehmt das nicht für bare Münze. Es ist im Grunde genommen so, dass man ja nur versucht, die Richtung zu bestimmen. Aber wenn man natürlich über Jahre hindurch immer gesagt hat, das ist jetzt die lautere Wahrheit, dann zahlt man irgendwann mal den Preis, wenn man daneben liegt. Ist wieder mit der Wettervorhersage. Wenn die mal nicht stimmt, nicht? Sind die Meteorologen alle Lügner? Nein, sind sie auch nicht. Sondern es ist einfach so, dass man weggehen muss von diesem Dogma, die Zahl ist die Wahrheit. Das ist sie nicht.
Wir fragen ja heute in der Sendung, wie geht's der deutschen Wirtschaft? Das ist sehr pauschal ausgedrückt. Pauschale Aussagen kommen natürlich dem weit verbreiteten Bedürfnis entgegen, Übersichtlichkeit zu schaffen. Aber sind solche pauschalen Aussagen über die deutsche Wirtschaft Ihrer Ansicht nach sinnvoll und angebracht?
Nein, das sind sie nicht, weil die deutsche Wirtschaft, das gibt's überhaupt nicht. Es gibt unterschiedlich viele Branchen, es gibt unglaublich viele Branchen, und in den Branchen gibt es innovative Unternehmen, es gibt weniger innovative Unternehmen. Es gibt welche, die orientieren sich nur im politischen Plan und richten ihre Investitionen nur danach aus, was die Regierung jeweils macht, von dem halte ich wenig. Und dann gibt es selbstbewusste Unternehmen, die machen einfach ihr Ding, weil sie glauben, ihre Märkte zu kennen und ihre Menschen. Und das sind eigentlich die, die immer richtig liegen. Oder meistens, ich bin jetzt vorsichtig, habe jetzt einen großen Fehler gemacht, nicht immer, sondern meistens richtig liegen. Je mehr man über seine Kunden weiß und ihre Bedürfnisse, desto besser läuft der Laden. Die Zahl selber und die Prognose hilft da gar nichts.
Dementsprechend würden Sie sich auch gar nicht willens und in der Lage sehen, die Frage zu beantworten, wie es der deutschen Wirtschaft geht?
Der geht's besser, als man manchmal hört, und es geht ihr manchmal ein bisschen schlechter, als man behauptet. Es kommt immer darauf an, von welcher Ecke Sie sehen wollen. Es lässt sich nicht eindeutig beantworten. Man könnte ein bisschen mehr Mut und Innovation immer vertragen, und ich glaube, das ist auch das Grundproblem zurzeit. Zu viele setzen auf Nummer sicher, und gerade in Zeiten des Übergangs, der Transformation, kann man das nicht machen. Man muss ein bisschen mehr wagen, man muss ein bisschen mehr versuchen. Dazu braucht man keine Spielernaturen, sondern eigentlich mehr wieder Unternehmer und vielleicht ein bisschen weniger Manager, die auf Nummer sicher gehen.
Wolf Lotter, Mitgründer und Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Vielen Dank. Der Aufschwung brummt, der Schornstein schwächelt. Wie geht's der deutschen Wirtschaft? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir einen Stoßseufzer des Satirikers und Kabarettisten Fritz Ekenga. Einen Stoßseufzer der Erleichterung.
Na endlich, das wird aber auch mal langsam Zeit. Endlich ist die Krise wieder da, wo sie hingehört. Zu Hause, in ihrem Mutterland, in Deutschland. Okay, Krise ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Irgendwas mit Krise ist ja hier immer. GroKo-Krise, Dieselkrise, E-Scooter-Krise, Freibäder-Krise, zu wenig Landärzte-Krise, zu viele Krankenhäuser-Krise, die Menschen trinken bei der Hitze zu wenig Wasser-Krise. Schnarch. Mal ehrlich, mit diesen Allerweltskatastrophen schmeißt man doch hier schon lange keinen mehr aus dem Liegestuhl. Was nämlich hier definitiv schon seit gefühlten drei Epochen echt gefehlt hat, war die Wirtschaftskrise.
Sagt der Satiriker und Kabarettist Fritz Ekenga. Nun ja, ihm mag die Wirtschaftskrise gefehlt haben, anderen dagegen hat sie gerade noch gefehlt, nämlich denjenigen, die am Montag im Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts zu Wort gekommen sind und denjenigen, die diesen Geschäftsklimaindex anschließend mit Schrecken zur Kenntnis genommen haben. Denn die meisten Unternehmer, die vom IFO-Institut befragt worden sind, beurteilen das Klima, in dem sie ihre Geschäfte machen, so kritisch, dass sich daraufhin auch an der Börse so etwas wie Krisenstimmung verbreitete. Unsere Börsenreporterin Ulla Herrmann hat das für uns beobachtet.
Eigentlich hatten die Börsenprofis mit einer Erholung der deutschen Wirtschaft gerechnet. Doch zu Jahresbeginn bleibt die Stimmung bei den Unternehmern gedrückt. Dies signalisierte der vielbeachtete Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts. Er ist im Januar gesunken, wie die Umfrage unter den rund 9000 Managern zeigt. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, ist wenig überrascht darüber.
Die Autoindustrie hat Gegenwind durch die Energiewende, durch den Kampf gegen CO2. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben es jetzt zu tun mit einer großen Protektionismuswelle, zumindest in der westlichen Welt. Und das ist natürlich schädlich für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Also alles in allem, anders als vor 10 Jahren, hat die deutsche Wirtschaft ja mit ganz schön Gegenwind zu kämpfen.
Lediglich im verarbeitenden Gewerbe hat sich die Stimmung laut IFO-Institut verbessert. Ein kleiner Hoffnungsschimmer zwar für Jörg Krämer, aber viele Risiken bleiben, auch wegen des Handelsstreits der USA mit China und den Europäern.
Früher oder später wird der Handelskonflikt wieder aufbrechen und deshalb wird die deutsche Wirtschaft, wenn sie sich mal stabilisiert hat, danach ja nur ganz, ganz leicht bergauf gehen. Ich spreche von einer blutleeren Aufwärtsbewegung.
Zudem belastet der Brexit. Ab Samstag gehört Großbritannien nicht mehr zur Europäischen Union. Zwar beginnt dann eine Übergangsphase, aber darunter wird die britische Wirtschaft leiden, ebenso die deutsche, glaubt Chefvolkswirt Jörg Krämer.
Immerhin ist ja Großbritannien der 5. wichtigste Absatzmarkt allein für die deutsche Volkswirtschaft. Rund 8% unserer Exporte gehen dahin. Das ist nicht viel weniger als die Außenhandelsanteile, die China mit uns hat, beziehungsweise die USA.
Der Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China dürfte ebenfalls Bremsspuren in der Wirtschaft hinterlassen, vor allem in der Tourismusbranche und der Luftfahrtindustrie, glaubt Chefvolkswirt Carsten Pszeski von der ING-Bank.
Was wir halt damals gesehen haben mit dem SARS-Virus ist, dass es dann wirklich dazu führt, dass wirtschaftliche Aktivität lahmgelegt wird. Also so wie im Falle von China jetzt gerade, da werden große Städte einfach abgeriegelt. In Europa, in den USA wird der Flugverkehr damit auch lahmgelegt, stillgelegt oder verzögert. So, und das ist natürlich eine Geschichte, die kostet Wirtschaftswachstum.
Henry Gleber von der Fondsgesellschaft Akatis.
Und ich habe eine Zahl gesehen neulich von einer Medizinerin aus Wuhan, die sagte, wahrscheinlich sind schon 100.000, von denen wir nicht erfahren. Und wenn ich das hochrechne, was das mal für die Reisetätigkeit der Chinesen für Auswirkungen hat, auch auf die Produktionstätigkeit, die ja teilweise unterbrochen ist, dann blüht uns wohl noch einiges an negativen Kursentwicklungen.
Am Frankfurter Aktienmarkt sorgte der Rückgang beim IFO-Index jedenfalls für Kursverluste. Der DAX gab deutlich nach. Ebenso Aktien der Fluggesellschaften und des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport. Denn wenn weniger gereist und geflogen wird, kostet das auch die deutsche Wirtschaft Geld. Noch ist unklar, inwieweit die Beeinträchtigungen durch die rätselhafte Lungenkrankheit die wirtschaftliche Abwärtsspirale in China beschleunigen und damit den Rest der Welt mit sich ziehen.
Soweit der Bericht von Ulla Herrmann aus dem ARD-Börsenstudio über den IFO-Geschäftsklima-Index, den das IFO-Institut zu Beginn dieser Woche präsentiert hat. Ebenfalls im ARD-Börsenstudio begrüße ich jetzt meine Kollegin Claudia Wehrle. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Machen wir uns nochmal klar, was wir zu Beginn des Beitrags gerade eben gehört haben. Die Börsenprofis hatten mit einer Erholung der deutschen Wirtschaft gerechnet und sehen sich nun durch den IFO-Geschäftsklima-Index in dieser Erwartung getäuscht. Aber interessanterweise nicht wegen irgendwelcher Dinge, die passiert sind, sondern weil die Stimmung der befragten Unternehmer gedrückt ist. Reicht denn die Stimmung von Unternehmern aus, um eine wirtschaftliche Lage oder Entwicklung zu beurteilen?
Naja, wenn Unternehmer eine wirtschaftliche Lage beurteilen, dann schauen sie ja auf mehrere Faktoren. Geschäftszahlen sind beispielsweise ganz wichtig. Wenn ein Konzern an der Börse gelistet ist, dann muss er jedes Quartal offenlegen, werden Gewinne geschrieben, stehen möglicherweise tiefrote Zahlen in den Bilanzen und daraus kann man dann schon Rückschlüsse ziehen, wie es um ein Unternehmen bestellt ist. Konjunkturzahlen spielen außerdem eine ganz wichtige Rolle. Wir haben eben das Münchner IFO-Institut, also die neuen Umfrageergebnisse des Münchner IFO-Instituts gehört. Das sind ja zunächst einmal, ja, ich sag mal, nackte Zahlen, die muss man interpretieren, da muss man Rückschlüsse ziehen. Und dann darf man nicht vergessen, auch Unternehmer lesen Zeitungen, sie hören Nachrichten und wir kennen das ja von uns selbst, je nachdem, was da präsentiert wird, da sind wir froh, da sind wir erleichtert, da sind wir vielleicht auch besorgt. Also ja, um eine wirtschaftliche Lage zu beurteilen, ich denke, das ist wirklich ein Mix von ganz verschiedenen Faktoren, die uns dann auch wirklich in die Lage versetzt, eine Situation einzuschätzen. Ob wir damit richtig liegen, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Gut. Also wenn sich eine Stimmung bei Unternehmern bildet, dann geschieht das offenbar schon, zumindest nicht unter Vernachlässigung von Fakten. Aber wenn jetzt Experten wie die erwähnten Börsenprofis diese Unternehmerstimmung heranziehen, anstelle von Fakten, gestehen dann die Börsenprofis in diesem Falle damit ein, dass sie eigentlich zu wenig greifbare Anhaltspunkte haben, um eine wirtschaftliche Entwicklung bewerten zu können und dass sie deshalb ihre Zuflucht nehmen zu Stimmungen?
Naja, Stimmungen kann man einfach nicht außer Acht lassen. Mir hat mal ein Volkswirt gesagt, früher, da waren die nackten Zahlen für ihn viel wichtiger gewesen, wenn es darum ging, eine Lage zu beurteilen. Aber wir haben heute ja viel mehr Möglichkeiten, uns zu informieren oder auch uns informieren zu müssen. Also Stichwort Internet. Die Ausbreitung des Coronavirus ist angesprochen worden. Also wenn jetzt Urlaubsreisen storniert werden, wenn Dienstreisen eingeschränkt werden, wenn nicht mehr so viel geflogen wird, wenn in China Geschäfte geschlossen bleiben, dann könnte sich das auf die Konsumfreudigkeit der Chinesen auswirken. Wie genau, das weiß man einfach nicht. Aber die Sorge ist da, dass Folgen zu spüren sein werden. Und ja, das ist schon eine Stimmung. Man kann es halt nur noch nicht genau sagen, wie.
Also wie auch immer eine Stimmung zustande kommt, ob anhand von Fakten oder weniger anhand von Fakten, diese Stimmung bleibt ja, egal wie sie zustande gekommen ist, trotzdem in der Welt und beeinflusst dann auch wahrscheinlich die Akteure in der Wirtschaft. Das hieße dann, Stimmungen können zwar Fakten nicht ersetzen, aber sie können Fakten schaffen und dadurch zur self-fulfilling prophecy werden?
Also soweit würde ich nicht gehen. Ja, der ein oder andere mag sich von Bauchentscheidungen leiten lassen, aber es gibt ja sehr, sehr viele Faktoren, die aufeinander einwirken, die sich auch gegenseitig Bedingungen. Ja, Stimmungen können Fakten schaffen, aber es gibt in der Regel auch wirklich Gründe, warum es zu einer Stimmung kommt. Und wie gesagt, ob die dann gerechtfertigt sind, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Hat es trotzdem jemals Versuche gegeben, den Einfluss von Stimmungen auf die wirtschaftliche Entwicklung zurückzudrängen, damit eben aus Stimmungen heraus ja nicht vielleicht irgendwelche falschen Schritte unternommen werden?
Puh, das ist ziemlich schwer zu sagen. Man muss ja Begründungen für seine Entscheidungen liefern. Also bei Hauptversammlungen beispielsweise müssen Firmenchefs Rede und Antwort stehen, warum sie was gemacht haben, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind. Also das lässt sich wirklich schwer beantworten.
Der Kollege Thorsten Schweinhardt hat am Anfang der Sendung gesagt, dass Wirtschaftsprognosen für ihn immer etwas von Verkehrsfunk oder Wetterbericht haben. Stichwort stotternder Wachstumsmotor oder die Gewitterwolken über der deutschen Wirtschaft verziehen sich oder ähnliches. Ist es sinnvoll, mit solchen Bildern im Kopf auf die Wirtschaftslage zu schauen?
Sagen wir es mal so, nur auf Zahlen zu schauen, das ist unheimlich schwer. Ich sitze jetzt hier im Börsenstudio, schaue auf die große DAX-Tafel, da steht 13.345 Punkte der DAX. Ist das viel? Ist das wenig? War der DAX schon mal höher? War er niedriger? Also nur die reinen Zahlen, die sagen den Fachleuten was, ja, aber man muss sie ja einordnen. Und in dem Moment, wenn man nun Bilder im Kopf erzeugt, dann ist das zumindest ein Versuch, Dinge begreifbarer zu machen. Dann ist es zumindest ein Versuch, eine Orientierung zu geben. Manchmal schießt man da auch über das Ziel hinaus, ja, das ist richtig, aber letztendlich ist es wie so ein Türöffner, der hilft, Dinge, Entwicklungen besser verstehen zu können.
Unsere Sendung steht ja heute unter der Überschrift: Wie geht's der deutschen Wirtschaft? Haben Sie eine Antwort darauf?
Ich denke noch gut. Viele Menschen hierzulande haben einen Job. Aber ja, wir stehen auch vor sehr großen Veränderungen. Der digitale Wandel verändert die Art und Weise zu produzieren, Handel zu treiben. Arbeitsplätze verändert sich, was jeder Beschäftigte leisten muss, was er können muss. Und viele Unternehmen sehen sich zurzeit mit ganz neuer Konkurrenz konfrontiert. Nehmen wir die Automobilindustrie. Da sehen wir ja schon, dass das Wissen und das Know-how von Ingenieuren eher zurückgeht zugunsten von Computerfachleuten beispielsweise, die einem Auto beibringen wollen oder können, autonom zu fahren. Wo wir in ein paar Jahren stehen, schauen wir mal.
Claudia Werle im ARD-Börsenstudio. Vielen Dank. So, und jetzt lassen wir wieder den Satiriker und Kabarettisten Fritz Ekenga zu Wort kommen mit seinem frohlockenden Ruf: Endlich wieder Wirtschaftskrise.
Unsere Untergangsexperten hatten ja schon richtig üble Laune. Kann man ja auch verstehen. Monate, ach was sage ich, jahrelang jeden Tag im Experten- oder Börsenstudio rumlungern und immer dieselben Sätze aufsagen. Konjunktursuppe, Nörgel, Inlandsnachfrage, klasse, Export geht ab wie ein Zäpfchen, Steuerquellen sprudeln, DAX auf Rekordkurs, IFO-Index, Spitze, überall woanders ist es besser, also schlechter. Können Sie doch hingucken, wo Sie wollen. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland sowieso. Alle kriechen richtig schön auf der Felge, nur hier bei uns läuft's wie geschmiert. Ne, macht doch alles keinen Spaß mehr. Manchmal, wenn ich mir wieder so einen beleidigten Auftritt von einem unserer neidischen Niedergangsspezialisten angehört habe, habe ich auf den Satz gehofft: Wenn das hier so weitergeht, dann gehe ich ins Ausland. Es muss natürlich heißen, Gott sei Dank musste es so weit nicht kommen. Wäre ja auch nicht gerade höflich, wenn wir unsere professionellen Krisenpropheten den anderen Völkern andrehen würden. Ausländerfeindlichkeit hat schließlich viele Gesichter. Nein, nein, mit unseren Spezialisten müssen wir schon selbst zusammenleben. Das nennt man Inklusion. Die dürfen jetzt alle schön hier bei uns bleiben und ihr Publikum gut gelaunt in den Orkus orakeln. Denn es geht endlich wieder abwärts mit der deutschen Weltwirtschaft.
So sieht das der Satiriker und Kabarettist Fritz Ekenga. Fortsetzung folgt. Der Aufschwung brummt, der Schornstein schwächelt. Wie geht's der deutschen Wirtschaft? Darum dreht sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und darum dreht sich auch der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute vorgestellt hat. Unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn war dabei.
Nach zwei wirtschaftlich schwierigen Jahren sieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, einen Silberstreif am Horizont. Es gehe nicht rasend schnell, aber in kleinen Schritten nach oben, sagte Altmaier. Deutschland sei nicht in der Rezession, aber
wir haben eine gespaltene Konjunktur, weil wir im Bereich des Handels, der Dienstleistungen, des Baugewerbes Wachstumsraten haben von deutlich über 2, 3, 4 bis zu 5%. Dort herrscht akuter Arbeitsplatzmangel.
Nach einem Wirtschaftswachstum von 0,6% im vergangenen Jahr rechnet Altmaier in diesem Jahr mit einem Wachstum von 1,1% und im nächsten Jahr von 1,3%. Die Beschäftigung, darauf wies der Bundeswirtschaftsminister hin, liegt weiterhin auf Rekordniveau. Aber
wir haben gleichzeitig im Bereich der exportorientierten Unternehmen im industriell-gewerblichen Bereich schwierige Situationen. Denken Sie an den Automobilbereich, an die Zulieferindustrie, an den Maschinenbau und an andere vergleichbare Sektoren.
Insgesamt zeigt sich Altmaier vorsichtig optimistisch. Er bedauert den Austritt Großbritanniens aus der EU, freut sich aber, dass ein harter Brexit vermieden werden konnte. Altmaier sprach sich für Steuersenkungen aus, vor allem für mittlere Verdiener und für Personengesellschaften. Darüber müsse man in der Koalition mit der SPD reden. Überhaupt müsse in der Wirtschaftspolitik etwas getan werden.
Wir haben Hausaufgaben zu erledigen. Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu gehören für mich planbare Stromkosten. Dazu gehören für mich erträgliche Sozialabgaben. Und dazu gehören für mich auch investitionsfreundliche steuerliche Rahmenbedingungen.
Die öffentlichen Finanzen seien schließlich in einer guten Verfassung, sagte der Wirtschaftsminister, womit er wohl darauf hinweisen wollte, dass Steuersenkungen nach seiner Ansicht durchaus möglich wären.
Wir werden auch die Diskussion darüber führen müssen, ob wir im internationalen Vergleich noch angemessene Steuersätze bei der Unternehmensbesteuerung haben. Ich habe mit dem Kollegen Olaf Scholz bereits im Mai letzten Jahres darüber intensiv und ausführlich gesprochen, dass es Notwendigkeiten gibt, die thesaurierten Gewinne von Personengesellschaften steuerlich günstiger zu behandeln. Da schienen wir uns damals auch einig zu sein.
Angesichts der gut gefüllten Kassen kann sich Altmaier sogar eine umfangreiche Unternehmenssteuerreform vorstellen, wie es sie in den USA und Großbritannien gegeben habe und sie Frankreich jetzt plane. Es gebe Spielräume für Investitionen und Entlastungen. Das zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei, so Altmaier. Der Koalitionspartner SPD dürfte in manchen Bereichen da etwas andere Vorstellungen haben.
Das meint unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn, nachdem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute seinen Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt hat, in dem es nicht nur darum ging, wie es der Wirtschaft geht, sondern auch darum, wie die Bundesregierung zum Wohlergehen der Wirtschaft beitragen könnte und möchte. Uwe Jean Heuser, Leiter des Wirtschaftsressorts der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Peter Altmaier hat gesagt, wir haben es gerade gehört, dass in der Wirtschaftspolitik etwas getan werden müsse, dass Hausaufgaben zu erledigen seien. Nun hat aber vor vielen, vielen Jahren einer seiner Vorgänger, und zwar der FDP-Politiker Günther Rexroth, gesagt, Wirtschaftspolitik wird in der Wirtschaft gemacht. Ein Satz, der zwar zum Selbstverständnis eines FDP-Politikers passen mag, aber doch eher unangemessen erscheint für das Selbstverständnis eines Wirtschaftsministers. Wo kann und sollte denn Ihrer Meinung nach Wirtschaftspolitik gemacht werden?
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was Rexroth damals wirklich meinte. Vielleicht wusste er es auch selber nicht so genau. Aber wir haben natürlich erhebliche Aufgaben zu erledigen. Da ist die mögliche Senkung oder zumindest Reform der Unternehmenssteuern wahrscheinlich noch die kleinste und auch eine, auf die man sich eigentlich einigen kann. Aber ich meine, wo liegt die Zukunft? Die Zukunft liegt im Grünen, sie liegt im Digitalen und sie liegt natürlich im Sozialen, das heißt in der stärkeren Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Auf allen drei Feldern hat Deutschland einiges aufzuholen und das kann man dann durchdeklinieren. Da können sich Wirtschaftspolitiker den ganzen Tag und die ganze Nacht abarbeiten. Da gibt es viel zu tun.
Nun haben wir ja keine Staatswirtschaft. Die Unternehmen können und sollen ja auch jede Menge in eigener Regie erledigen und angreifen. Welchen Beitrag kann also Wirtschaftspolitik leisten, damit es der Wirtschaft besser oder schlechter geht?
Also sie kann in der Tat an den Steuern etwas tun, sowohl bei den Unternehmenssteuern, wo einige, gerade bei Personengesellschaften, bei den sogenannten, also bei den Mittelständlern, wo einige Arten des Einkommens zu hoch besteuert werden. Sie kann und muss aber auch was tun, beispielsweise bei den Steuern der privaten Haushalte. Da muss man gerade die unteren, also die nicht so wohlhabenden Steuerzahler entlasten. Und dann glaube ich aber darüber hinaus müssen wir schwer was tun für die Altersvorsorge und die Altersvorsorge. Und zwar in dem Sinne, dass Deutschland endlich einen Fonds auflegen muss, der vornehmlich in Aktien investiert und der den Menschen zur Verfügung steht für ihre eigene Altersvorsorge. Etwas, was es in Skandinavien, insbesondere Schweden zum Beispiel, schon gibt.
Nun gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen über Wirtschaftspolitik. Kann man überhaupt grundsätzlich sagen, dass es so etwas gibt wie eine gute Wirtschaftspolitik? Das ist ja doch ein bisschen pauschal ausgedrückt, oder?
Ja, das ist in der Tat sehr pauschal ausgedrückt und hängt immer von der Situation ab. Aber natürlich eine Wirtschaftspolitik, die eher langfristig agiert und nicht nur irgendwelchen Moden hinterherläuft, ist schon mal besser. Und dann eine, die die Rahmenbedingungen schafft und Investitionsbedingungen, ist wahrscheinlich besser als eine, die immer versucht, noch gerade was zu retten. Irgendein Unternehmen, eine Bank oder sonst etwas. Also ich glaube, da können sich viele einig sein, egal ob links oder rechts. Aber dann bei der genauen Ausgestaltung wird es dann natürlich schwierig.
Kann man eigentlich sagen, dass es eine undankbare Aufgabe ist, als Regierung Wirtschaftspolitik zu machen? Denn man wird ja möglicherweise dann, wenn die Rahmenbedingungen angeblich nicht stimmen, wird man von den Unternehmern angegriffen. Aber wenn es vielleicht doch geholfen hat, dann werden die Unternehmer nicht unbedingt sagen, ach, das waren so wunderbare Rahmenbedingungen, sondern die werden eher sagen, wir haben das selber auch alles so toll gemacht.
Natürlich, aber niemand darf erwarten, dass es hinterher große Dankbarkeit gibt für erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Aber ich denke eben, dass Wirtschaftspolitik heute auch neue Felder belegen muss. Wie gesagt, grün, digital und sozial. Und gerade wenn Sie eben an diese mangelnde deutsche Altersvorsorge, auch an das mangelnde deutsche Aktienvermögen denken und derlei Dinge, da hat Wirtschaftspolitik eine große Rolle. Da gibt es viel zu ändern, da gibt es Wege zu ebnen, zu mehr Chancengerechtigkeit. Und in einer Zeit, in der es dem Staat relativ gut geht und in der er auch noch Weichen stellen kann, eventuell auch das eine oder andere bezahlen kann, sollte Wirtschaftspolitik eigentlich leicht fallen. Schwer wird es dann, wenn alle unter Schulden ächzen.
Nun haben wir gehört, dass es auch immer wieder vorkommt, dass die unterschiedlichen Bereiche der Wirtschaft in einer unterschiedlich guten Verfassung sein können. Wird eine Wirtschaftspolitik eigentlich immer der gesamten Wirtschaft nutzen können oder kann sie immer nur bestimmten Bereichen nutzen?
Also eine Wirtschaftspolitik, die sich auf einzelne Bereiche kapriziert, natürlich erstmal problematisch, weil sie versucht, fein zu steuern. Aber selbstverständlich, wenn es einer Branche oder einem Teil der Wirtschaft schlecht geht, wegen äußerer Umstände, beispielsweise weil ein amerikanischer Präsident einen Handelskrieg ausruft oder weil in China eine große Krankheit ausbricht, dann kann die Wirtschaftspolitik da für den Moment wenig dran ändern. Das ist so, dass sie also dann nicht für alle gleich gut wirkt. Aber am Ende werden doch dann die meisten Boote gehoben, wenn der Wasserpegel steigt. Das hat man ja auch gesehen bei den Arbeitsmarktreformen in 2005, also die Hartz-Reform und drumherum, die Agenda 2010. Am Ende haben doch die allermeisten Branchen profitiert, haben mehr Jobs geschaffen, mehr Flexibilität gezeigt und so weiter.
Wenn von der Wirtschaft die Rede ist, dann verschwimmen ja manchmal zwei Bedeutungen dieses Wortes. Zum einen ist Wirtschaft die Gesamtheit der Produktions-, Verteilungs- und Konsumprozesse. Das ist so die gängige Definition. Und zum anderen wird Wirtschaft aber auch als Sammelbegriff verwendet für die Akteure, die Unternehmer, die Industriellen, die Arbeitgeber. Wie problematisch ist das, dass diese Gruppe von Akteuren oft als die Wirtschaft bezeichnet wird, obwohl zur Wirtschaft doch eigentlich auch die Beschäftigten und die Konsumenten gehören?
Ich wollte es vorhin nicht sagen, als Sie sagten, hier Wirtschaftspolitik mit Blick auf die Wirtschaftstreibenden, sprich die Unternehmen. Wirtschaft besteht in der Tat aus viel, viel mehr. Und deswegen ist diese Verengung, glaube ich, wirklich problematisch. Das ist nicht die Wirtschaft, sondern das sind die Unternehmen, das ist die Industrie und das sind die Dienstleister. Aber zur Volkswirtschaft, da gehört eben auch das Volk. Und deswegen geht es auch nicht nur darum, wie etwas, was sie tun, bei den Unternehmen ankommt, sondern auch, wie es bei den Konsumenten, Arbeitnehmern und Sparern ankommt. Und nur aus dem Ganzen heraus, aus dem Kreislauf, wird dann entweder ein Aufschwung und mehr Stärke in der Wirtschaft oder das Gegenteil.
Gleichwohl, geht es der Wirtschaft nur dann gut, wenn es auf jeden Fall auch den Unternehmen gut geht?
Ja, also es geht der Wirtschaft dann gut, wenn die Unternehmen Bedingungen haben, unter denen sie gut investieren und innovieren, sprich erfinden können. In denen es den Unternehmen gut geht, die etwas leisten. Und nicht auch denen, die sozusagen die ihre Leistung nicht erbringen. Ja, es hat keinen Sinn, alle mit durchzufüttern oder durch ständige Steuersenkungen irgendwie wieder hervorzubringen, sondern die was leisten, das ist aber wie bei den Menschen auch, denen soll es gut gehen. Und die Bedingungen dafür, die brauchen wir.
Ich habe die beiden bisherigen Gesprächspartner dieser Sendung auch schon mit der Frage konfrontiert, die als Überschrift über unserer Sendung steht, nämlich mit der zugegeben pauschalen Frage, wie geht's der deutschen Wirtschaft? Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?
Besser, als wir das vor 2-3 Monaten, sprich im alten Jahr, erwartet hätten. Die Aussichten sind, wie Altmaier heute auch gesagt hat, sind nicht mehr die einer Rezession, sondern die eines leichten Wachstums. Das ist nichts Großartiges, nichts, worauf man sich so richtig freuen kann, aber das bedeutet, dass sozusagen diese lange Phase deutschen Wachstums noch nicht ganz vorbei ist und dass wir noch etwas Zeit haben für eine bessere Wirtschaftspolitik, für ein Aufgleisen einer besseren Wirtschaftspolitik und dafür, dass wir einen Weg finden in eine Wirtschaft, die grüner, digitaler und sozialer ist.
Uwe Schanhäuser, Leiter des Wirtschaftsressorts der Wochenzeitung Die Zeit. Vielen Dank. Und wir wenden uns jetzt nochmal dem Satiriker und Kabarettisten Fritz Erkenga zu, der immer noch ruft, endlich wieder Wirtschaftskrise und der zum Beleg dieser These jede Meldung heranzieht, die er findet oder erfindet.
Wachstumsprognose nach unten korrigiert, IFO-Index auf Talfahrt, Auslandsnachfrage stagniert, DAX taumelt, deutsche Bankvorstand von platzender Spekulationsblase am Kopf verletzt, Frankfurter Fußgänger von abstürzendem Börsenbroker erschlagen, Angela Merkel nennt Olaf Scholz in aller Öffentlichkeit die schwarze Null. Moment mal eben, hier kommt gerade noch was rein. Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer wegen verschleppter Bundeswehrinsolvenz verhaftet. Boah, echt jetzt? Donnerwetter. Bin mal gespannt, ob das gleich in den Weltnachrichten dementiert wird.
Und in dieser gespannten Stimmungslage verlassen wir jetzt den Satiriker und Kabarettisten Fritz Ekenga, aber wir behalten das gleiche Phänomen im Auge wie er. Denn der Tag in HR2 Kultur heißt heute Abend: Der Aufschwung brummt, der Schornstein schwächelt, wie geht's der deutschen Wirtschaft? Diese Frage allerdings können und sollten wir vielleicht auch nochmal anders stellen, indem wir nämlich fragen, wie geht es uns? Was spüren wir, jeder und jeder Einzelne von uns, von einer guten oder schlechten wirtschaftlichen Lage? Eine Frage, die gerade auch bei Wahlen eine wichtige Rolle spielt, und zwar sowohl für Wähler als auch für Wahlkämpfer. Mein Kollege Jan-Luka Künzberg erinnert uns an einige Beispiele.
Wir wollen ein Entlastungsprogramm für Deutschland in der nächsten Legislaturperiode. Wir wollen mehr Netto vom Brutto.
Wer hat's erfunden? Mehr Netto vom Brutto hieß es 2009 auf Wahlplakaten der FDP. Das galt damals schon als einfallslos, hielt die Parteienkonkurrenz aber nicht davon ab, dieses Bonmot der Wahlversprechen immer wieder aufzuwärmen. Die Union ging mit den Liberalen in eine Regierung und machte sich zur Mitautorin, als das Zitat den Weg in den Koalitionsvertrag fand. Auch der Kanzlerkandidat der SPD 2017, Martin Schulz, wollte, Zitat, konkret entlasten und schrieb mehr Netto vom Brutto ins Wahlprogramm. Bereits 2013 postulierten die Grünen, mehr Netto vom Brutto gäbe es nur mit ihnen. Die letzte Überlieferung stammt von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der mit dieser so eingängigen Formel SPD-Vorsitzender werden wollte. Im Fachjargon Guido Westerwelle Gedenkstrategie genannt, scheint das überparteiliche Hausmittelchen für Wirtschaftswahlkampf nicht aus der Mode zu kommen. Einfache Botschaften für einfache Bürger. Entweder werden die Wähler nicht für kompetent genug gehalten, komplexe wirtschaftliche Sachverhalte zu verstehen, oder sie sind tatsächlich so manipulierbar und wollen nur hören, dass sie zum Ende der Legislaturperiode mehr im Portemonnaie haben. Klar, der Spruch ist griffig und geht immer. So viel Einheit unter den Parteien kann ja nur heißen, das Rezept funktioniert, oder? 1961 stand auf Wahlplakaten der CSU: Können wir uns für unser Geld etwas kaufen? 1972 titelte die Deutsche Kommunistische Partei: Verbraucherpreise stoppen. 1987 wirbt die CDU mit: Weiter so Deutschland, stabile Preise. Und 2002 bewirbt sich die FDP selbst als ganz legalen Steuertrick. Dieser kleine, unvollständige Überblick der wirtschaftspolitischen Programmvermittlung quer durch die Parteienlandschaft soll zeigen: Persönliche Ansprache ist gut, mehr Netto vom Brutto ist besser. Geld regiert die Welt und die Wähler. Auch abstraktere Größen gewinnen Stimmen. Vor der Bundestagswahl 2017 gaben etwa 80% in einer Umfrage an, das Versprechen, das Wirtschaftswachstum zu fördern, sei für ihre Wahlentscheidung wichtig oder sehr wichtig. Und das ist kein deutsches Phänomen. Vor der letzten US-Wahl hielten sowohl Clinton als auch Trump-Befürworter die Wirtschaft für das entscheidende Thema. So, is it the economy stupid? Entscheiden individuelle finanzielle Umstände und das Wohlergehen der nationalen Ökonomie die Wahlen? Der Satz von Bill Clintons damaligem Wahlkampfmanager James Carville wird seit seiner Entstehung 1992 jedenfalls gerne bei Argumentationen für und gegen die wahlentscheidende Rolle der Wirtschaft angeführt. Ob's stimmt, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit feststellen. Überprüfbar ist aber, ob sich die Politik an ihre Versprechen hält. Und jetzt ist jeder Einzelne gefragt: Hatten Sie 2019 mehr Netto vom Brutto? Das am Anfang war übrigens Ronald Pofalla.
So, und ob Sie tatsächlich mehr Netto vom Brutto hatten im Jahre 2019, das können Sie dann im Anschluss an diesen Tag in HR2 Kultur mal nachrechnen, es sei denn, Sie wissen es jetzt schon wie aus der Pistole geschossen. Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung, der TAZ in Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Frage: Hatte ich letztes Jahr mehr Netto vom Brutto? Wäre diese Frage ein gutes Kriterium, um zu überprüfen, ob es mir gut geht in der jetzigen Wirtschaftslage?
Naja, das erste Problem ist ja beim mehr Netto vom Brutto, dass man ja noch gleichzeitig Inflation einberechnen muss, nicht? Also interessant ist ja nur die eigene Kaufkraft, also der Reallohn. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt über die längere Frist, dann sieht man, dass das sehr unterschiedlich in Deutschland verteilt ist, ob man profitiert oder nicht. Man kann eigentlich sagen, dass alle der in der unteren Hälfte der Bevölkerung tendenziell seit 2000 eher verloren haben, während die obere Hälfte profitiert hat. Also die Hörer müssen sich erstmal überlegen, wo sie eigentlich einzusortieren sind in der Schichtstruktur Deutschlands.
Wenn von einer guten wirtschaftlichen Lage die Rede ist, dann gibt es oft Menschen, die sagen, davon spüre ich persönlich überhaupt nichts. Wie weit kann denn die Bewertung von Experten einerseits und die Wahrnehmung in der Bevölkerung andererseits auseinanderklaffen?
Naja, ich meine, wenn viele Leute sagen, hey, ist ja komisch, hier gibt es ein Wirtschaftswachstum und bei mir kommt aber nichts an, dann irren die sich nicht. Weil, wie gesagt, bei vielen kommt auch nichts an. Nicht? Also gerade Leute, die im Niedriglohnbereich arbeiten, haben eigentlich von dem Wirtschaftswachstum gar nichts. Oder anders gesagt, die oberen 10% in der Bevölkerung profitieren von einem Wirtschaftswachstum überdurchschnittlich.
Gibt es Wirtschaftssysteme, in denen die Bevölkerung besonders unmittelbar mitbekommt, ob die wirtschaftliche Lage gut ist oder schlecht?
Meinen Sie jetzt in anderen Ländern, oder?
Ja, zum Beispiel, wo man darüber nachdenken könnte, ob man von denen sich vielleicht was abguckt.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Länder, die gerechter sind als Deutschland. Dazu gehören, das hat sich wahrscheinlich in Deutschland auch schon rumgesprochen, die skandinavischen Länder. Es gibt natürlich Länder, die sind noch viel ungerechter als Deutschland, vorneweg die USA. Und es kam ja jetzt schon in der Sendung die ganze Zeit vor, dieses mehr Netto vom Brutto. Wie kriegt man das hin? Der eine Weg ist natürlich, dass die Löhne steigen. Das ist aber in Deutschland nur sehr schwach ausgeprägt, dass die Löhne nach oben gehen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, das wurde ja auch schon diskutiert, dass der Staat die Bürger entlastet. Und da würde ich jetzt mal sehr gerne sagen, dass Steuerentlastungen für die meisten Menschen nichts bringen, weil sie nämlich fast gar keine Steuern zahlen. Also die Deutschen gucken immer auf ihren Lohnzettel und sehen, oh, da fehlt ja ganz viel vom Brutto, das Netto ist viel kleiner. Aber das liegt nicht an den Steuern, sondern an den Sozialabgaben. Und man müsste in Deutschland nochmal darüber nachdenken, wie man da diese Sozialabgaben so gestaltet, also Rentenkasse, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, dass die unteren Schichten nicht so stark belastet werden.
Nun haben wir ja in der Sendung auch immer wieder gehört, dass es schwierig ist, pauschal zu sagen, ob es der Wirtschaft gut geht, weil die Wirtschaft eben in viele Bereiche zerfällt. Nun kann es ja sein, dass es zum Beispiel der Autoindustrie schlecht und dem Baugewerbe gut geht oder umgekehrt. Und wenn ich nun weder in der Autoindustrie noch im Baugewerbe beschäftigt bin, spielt es dann irgendeine Rolle für mich, welcher dieser Branchen es gut geht und welcher nicht?
Ja, also mittelfristig ist es so, dass alle Bereiche oder viele Bereiche in der Wirtschaft betroffen sind, wenn einzelne Branchen schwächeln. Also die Automobilindustrie hat in Deutschland direkt und indirekt ungefähr 1,75 Millionen Angestellte. Wenn jetzt die Autoindustrie schwächelt, dann ist ja klar, dass in den Standorten, wo die Autoindustrie stark vertreten ist, die Leute dann vielleicht auch nicht mehr so stark in die Kneipen gehen, nicht mehr in den Supermarkt so häufig. Also das hat dann flächendeckende Auswirkungen. Was man vielleicht noch sagen müsste, ist, das ist auch ein Punkt, der ganz oft gar nicht mehr so richtig gesehen wird, weil wir ihn schon alle für so normal halten. Der deutsche Arbeitsmarkt wird extrem entlastet durch die Tatsache, dass im Augenblick ja die Babyboomer anfangen, in Rente zu gehen. Millionen verlassen den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig ist es aber so, dass kaum Jugend nachwächst. Das heißt, pro Jahr, das muss man sich mal vorstellen, gibt es eine Lücke von ungefähr 400.000 Leuten. Und das sind alles Leute, die nicht arbeitslos sind. Also normalerweise in früheren Zeiten, wenn wir so schwaches Wachstum gehabt hätten wie jetzt, wäre die Arbeitslosigkeit gestiegen. Tut sie aber nicht, weil es sowieso gar keine Jugendlichen mehr gibt. Ja, ist so. Sie lachen, aber das ist die pure Wahrheit.
Könnte man denn eine Wirtschaftspolitik oder könnten die Akteure im Wirtschaftsleben die Weichen so stellen, dass sie wirklich nur in den Blick nehmen, wie geht's dem Einzelnen am Ende? Wäre das ein übergeordnetes Kriterium überhaupt, sich in der Wirtschaft zu betätigen oder wird das gar nicht funktionieren, weil eben viele andere Dinge auch beachtet werden müssen?
Naja, also wenn man sich das jetzt mal so ganz konkret vorstellt, also das ist jetzt eher keineswegs sicher, wie es mit der Automobilindustrie in Deutschland weitergeht. Also das wurde ja schon angesprochen. Viele Branchen florieren so ganz gut. Die Industrie in Deutschland ist in der Rezession, also die schrumpfen. Ne? Und da ist zum Beispiel ganz klar, dass in den Ministerien jetzt schon Pläne liegen, wie man Kurzarbeit auflegt, falls es noch schlimmer wird. Also die konkrete Lage ist ja, im September sind Bundestagswahlen. Und eines wollen die regierenden Parteien gar nicht erleben, nämlich dass die Arbeitslosigkeit bis dahin steigt. Sollte sich also die Wirtschaftslage nicht so entwickeln, wie man sich das vorstellt, wird man Kurzarbeit finanzieren.
Auch Sie bekommen jetzt die Frage gestellt, die eben sehr pauschal über der ganzen Sendung steht, die Sie auch schon kennen. Wie geht's der deutschen Wirtschaft? Was wäre Ihre Antwort darauf? Auch wenn es ein paar Sätze mehr sein sollten.
Ach so, ja. Sie haben schon gemerkt, ich rede gerne lange. Okay, mache ich. Wie gesagt, die deutsche Wirtschaft ist im Augenblick tendenziell in der Stagnation. Das liegt übrigens nicht an China und es liegt auch nicht an den USA. Dahin sind die Exporte immer noch gut, sondern es liegt, gern vergessen, an der Krise in der Eurozone. Nicht? Der europäische Markt ist der größte Markt für Deutschland, aber die Eurozone ist immer noch nicht überwunden. Es ist sehr schwer, diese Märkte in Europa zu bedienen. Und das ist das eigentliche Problem. So, langfristig, wenn man sich das jetzt weiter anguckt, dann ist einfach so, dass da haben die Fridays for Future Schüler absolut recht. Das Zentrale wird nicht mehr das Wachstum sein, sondern das Zentrale wird sein, wie kriegt man Deutschland klimaneutral.
Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung der TAZ in Berlin. Vielen Dank. Der Aufschwung brummt, der Schornstein schwächelt. Wie geht's der deutschen Wirtschaft? Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.